erzählt, die Sache mit den Farben, die war mir vorher nicht bewusst, die Sache mit dem mit dieser Eingebundenheit in eine orale Tradition, die bei mir nie gefördert worden ist. Und ich glaube, was ich also zum Schluss rausgefunden habe, ist, dass ich eine unbändige Lust habe, mein Buch über die Liebe zu schreiben, nach diesem Buch, was ich ja doch mit der, wie ich sagen, schwierigeren Seite der menschlichen Psychologie befasst oder so. Und dass ich aber gleichzeitig denke, dass es unglaublich schwer ist, ein gutes Liebesbuch zu schreiben. Also eine gute Liebesgeschichte zu erzählen.
An dieser Stelle gebietet sich natürlich, gebeut sich eine ganz persönliche Frage. Bist du ein Fußballfan?
Seit ich in Portugal lebe, bin ich ein absoluter, nicht Fußball, sondern Benfica-Fan, aber auch Fußball generell. Ja.
Denn irgendwann im letzten Viertel dieses neuen Buches, da taucht eine Fußballpassion auf und da dachte ich mir, ei, da ist eine persönliche Beichte drin verborgen.
Ja.
Hat das Spiel im Fußball was mit Schreiben zu tun? Oft heißt es ja, Autoren, Intellektuelle sind Fußballfans. Entdeckst du da was?
Ob das Fußballspielen was mit dem Schreiben zu tun hat?
Ja, oder das Schreiben mit dem Fußballspiel, abgesehen von möglichen Eigentoren.
Ja, das ist ja schon mal eine ganz gute Zusammen, ein ganz guter Zusammenhang. Ob das Schreiben was mit Fußballspielen zu tun hat? Also bei mir, in meinem Leben, hat das Schreiben mit Fußballspielen, das geht an einer Frage vorbei, aber ganz konkret insofern zu tun, als mein Schreibtisch an einem Fenster steht, hinter dem sich ein Fußballplatz befindet, auf dem von 14 bis 23 Uhr jeden Tag verschiedene Fußballmannschaften trainieren, unter anderem übrigens auch, ich lebe in der Nähe von Lissabon, ja, unter anderem auch drei Mädchenmannschaften. Und ich stehe wirklich ganz oft, wenn ich Pausen mache, stehe ich am Fenster und rauche und gucke mir die Fußballspielerei an. Also insofern hat das hat was damit zu tun. Aber um jetzt doch nochmal zu versuchen, etwas ernsthafter darauf einzugehen, du merkst, es fällt mir schwer, die Frage zu beantworten.
Das war ja auch keine ernsthafte Frage.
Würde ich sagen, was zumindest in meinem Fall und beim Fußball ja auch mit Sicherheit, in meinem Fall beim Schreiben, eine große Rolle spielt, ist Leidenschaft. Und die Fähigkeit, sich auch mal sehr irrational für etwas positiv zu ereifern.
Du ereiferst dich momentan und schon seit einiger Zeit mit dem Erlernen deiner nunmehr vierten Sprache, dem Portugiesischen. Die Schreibsprache, nehme ich an, war ja immer das Deutsche bei dir. Haben diese anderen Farben aber mitgespielt in der Musik deiner Sprache?
Das ist wieder was ich immer leichter finde, wenn Dritte das beurteilen von Ort. Ich glaube schon, dass mein Rhythmusgefühl ganz viel mit dem Persischen zu tun hat. Also mein Bedürfnis nach sowas wie lyrischer Prosa, ja, also dass die Sätze nicht nur Sätze sind, sondern auch Lieder sein können. Natürlich bei 300 Seiten nicht durchgehend, aber und dass es so Bögen gibt, also die sich nicht nur über Handlungen vermitteln, sondern eben auch gerade über Sprache. Das, denke ich, hat schon viel mit dem Persischen zu tun.
So würde ich natürlich sehr gerne ein Lied aus dem Erzählband noch hören, wenn du bereit bist, uns noch was zu lesen. Eine rhetorische Finte ist ja immer die, dass man sagt, sie können jederzeit auch den Raum verlassen, zu einer anderen Lesung wechseln. Das ist ja die verbogene Aufforderung, da zu bleiben. Wir machen das nicht. Wenn Sie wirklich noch wechseln wollen, so tun Sie es, aber Sie versäumen sehr viel. Dann bitte die Lesung.
Ja. Dann warten wir, bis Sie die geben wollen, gegangen sind. Ich hatte eigentlich vor, was anderes zu lesen, aber dann habe ich gehört, dass deine Lieblingsgeschichte diese ist, aus dem Buch. Und jetzt werde ich jetzt einfach deine Lieblingsgeschichte vorlesen. Nee, ich brauche noch Wasser vorher, Entschuldigung.
Danke.
Die einzig gültige Perspektive. Er ist tot. Friedlich verstorben, haben sie am Telefon gesagt, und ich musste grinsen. Der Frieden ist immer auf seiner Seite gewesen. In seinem Frieden lebte er stets völlig allein. Die Pax Violentia, die er überall verbreitete, galt immer nur ihm selbst. Die Menschen fürchteten sich vor ihm und bewunderten mich, weil ich es nicht tat. Ich hatte aber, das wussten die meisten nicht, bessere Karten als sie. Er war sentimental und liebte mich, weil ich ihn immer wieder verließ. Das Verlassenwerden gefiel ihm. Niemand sonst verließ ihn. Die Menschen in seiner Umgebung entfernten sich in der Regel nur dann von ihm, wenn er sie davonjagte oder wenn sie starben. Vor diesem Augenblick lebten wir alle in der Sklaverei, in seiner Sklaverei. Er umgab sich, beruflich wie privat, mit niemandem, den er nicht in der Hand hatte. Das war sein oberstes Prinzip. Und so lebten wir, seine Menschen, vor unserem Tod in Leibeigenschaft. Die meisten taten das verständlicherweise lächelnd und knicksend, Männer wie Frauen. Dass ich es nicht tat, lag aber keineswegs am Stolz oder an meiner Selbstachtung. Über so etwas verfüge ich nicht. Ich knickste und lächelte nur deshalb nicht, weil er es zuließ. Oder, um noch ein wenig näher an die Wahrheit heranzureichen, weil er es vor allem früher schon zugelassen hatte, von Anfang an. Weil er mich, um wirklich genau zu sein, darauf getrimmt hatte und weil ich demzufolge gar nichts anderes kannte. Dass ich ihm gegenüber also kein devotes Verhalten an den Tag legte, ihn vielmehr immer wieder verließ, lag ausschließlich daran, dass er es so wollte. Die Idee, ich sei das einzige Wesen außerhalb seiner Gewalt, war irrig, falsch, eigentlich sogar dumm, denn im Grunde war es augenscheinlich, dass selbstverständlich auch ich sein Eigentum war. Nur sah in meinem Fall die Leibeigenschaft ein wenig anders aus als bei den offen Geschundenen. Und ich muss gestehen, alles in allem war es eine durchaus angenehme, eine akzeptable Form der Sklaverei. Immerhin, ich lebe. Das können die meisten seiner Menschen nicht von sich sagen. In den letzten Jahren habe ich mich oft mit der Frage beschäftigt, warum er das Verlassenwerden mit einer derart ausgeprägten Heftigkeit liebte. Er liebte es so sehr, dass er mit der Zeit auf eine zarte, aber unumstößliche Weise davon abhängig wurde. Das gab mir eine gewisse Macht. Sie war es, die mich von den anderen unterschied. Sie war es, die mir eine schimmernde Krone aufsetzte, eine Krone von seinen Gnaden. Er wartete darauf, gierig, süchtig, ungeduldig wartete er immer wieder darauf, dass ich ihn verließ. Und ich übte mich im Verlassen, was sonst? Ich gab mir die größte Mühe, die Kunst des Verlassens perfekt zu beherrschen. Es hing schließlich einiges davon ab. War ich dann einmal fort, tobte er, schlug um sich, zerstörte das Mobiliar, kränkte Familie und Angestellte perfider als sonst. Sie alle begannen deswegen irgendwann mich mit einer gewissen Leidenschaft zu hassen. Das ist durchaus nachvollziehbar. Die meisten Dinge sind nachvollziehbar. Vorausgesetzt, man findet die richtige, die dazugehörige. Also die einzig gültige Perspektive. Deshalb habe ich nie ernsthaft dagegen aufbegehrt, nie um das Verständnis der Bediensteten, der Gäste, der Familie gerungen. Möglicherweise tat ich es ein paar Mal als Kind. Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Derart infantile Versuche, das Offensichtliche nicht anzuerkennen, können mich lange angehalten haben. Bis auf ein einziges Mal, an das ich mich nicht gern entsinne, kehrte ich immer zurück. Es war das eine Mal, das wohl in jeder Beziehung vorkommt, und seine Folgen haben mir klar gemacht, dass es kein zweites Mal geben würde. Immer wenn ich wiederkam, blieb er in seinem Arbeitszimmer, schmollte und wartete darauf, dass ich ihn aufsuchte. Natürlich tat ich das nicht. Nie. Man muss sich schon an die Spielregeln halten, das ist das Mindeste. Ich verbrachte also einige Stunden in meinem Zimmer, in dem, was er mein Zimmer nannte, ein großer, lichtdurchfluteter Raum im ersten Stock seiner in einem verschwenderisch gestalteten Park gelegenen Villa. Auf dem Boden fleckenlose Beige-Weiße und wegen der von Zeit zu Zeit auftretenden, irreversiblen Verschmutzungen mehrmals im Jahr erneuerte Auslegware aus Kaschmirwolle, an den Wänden irgendeine aus Seide gewebte Mustertapete, die er ausgesucht hatte, und in der Mitte ein großes Bett. Mehr duldete er nicht. Meine Tagebücher und Spielkarten bewahrte das Zimmermädchen meiner Mutter für mich auf. Heimlich natürlich, und gegen eine hohe Bestechungssumme, denn sie riskierte damit sehr viel. Ich wartete also. Irgendwann stürmte er schließlich ins Zimmer, riss mir die Kleider vom Leib, bis ich nackt oder in Fetzen vor ihm stand, und wehe, ich wehrte mich nicht ein wenig, und wehe, ich trug nicht teure Kleidung, die ich liebte, und schlug mich windelweich, grün und blau, bis zur Besinnungslosigkeit, krankenhausreif, wie man das halt so sagt, mit diesen fleisch- und knochenlosen, nervenfreien Worten, die vermeintlich beschreiben, wie es ist, wenn ein Mensch einen anderen Menschen misshandelt. Dann ging er und schloss mich ein. Das Ganze darf man sich nicht zu dramatisch vorstellen, denn es war eine eingespielte und demnach berechenbare Angelegenheit. Grob gesprochen wusste ich immer, was als nächstes geschehen würde und konnte mich darauf einstellen. Insofern war es faktisch unmöglich, ernsthaft verängstigt zu sein. so eine Frage der Entscheidung, jedes Mal aufs Neue. Durch mein rechtzeitiges Gehen und Wiederkehren bestimmte ich zunächst einmal, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit weiterleben würde, woraus zu schließen ist, dass ich am Leben hing und dieses Leben demnach nicht allzu schlecht gewesen sein kann. Darüber hinaus legte ich streng genommen sogar fest, wann seine Handlungen einsetzen, geringfügige, die Regel gleichsam bestätigende Ausnahmen und Unwägbarkeiten natürlich inbegriffen. Es gab einige wenige Situationen, in denen ich wirklich Angst hatte. Sehr selten dachte ich, dass es diesmal, denn einmal musste es ja ohnehin geschehen, niemand hätte erwartet, dass die Dinge so ausgehen, wie sie jetzt ausgegangen zu sein scheinen, vielleicht so weit wäre, dass ich diesmal vielleicht sterben würde. Solche Augenblicke waren rar und sie verflogen schnell. Der menschliche Organismus, übrigens auch, das habe ich festgestellt, die menschliche Psyche, verträgt erheblich mehr, als man dieser doch einigermaßen zerbrechlichen, wenig robusten und eigentlich schlecht geschützten Konstruktion auf den ersten Blick zutrauen würde. In der Regel war ich frühestens 2,5 bis 3 Wochen, manchmal 3 Monate später wieder so hergestellt, dass ich mich öffentlich zeigen konnte. Er ließ das von Herbert seine Wiener überprüfen. Ging es mir wieder gut, war der Stubenarrest vorbei. In der Zeit, die bis dahin verstrich, hatte ich Zugang zu meinem Bad und meiner kleinen Teeküche, die sich beide an die Rückfront meines Zimmers anschlossen. Mit den Jahren habe ich dort eine als Sammlung von Kräutertees getarnte, überragende Naturapotheke angelegt. Dennoch sind mir einige Unannehmlichkeiten geblieben. Seit einem mehrfachen Rippenbruch, den ich einfach nicht in den Griff bekam, habe ich häufig stechende Schmerzen in der Gegend der linken Lunge. Und meine Nase ist, naja, sie sieht inzwischen eigenartig aus. Besser kann ich es nicht beschreiben. Das Einzige, was mich wirklich plagt, sind die inzwischen chronischen Kopfschmerzen. Ich vermute, sie rühren von den vielen Schlägen auf das, was er in solchen Momenten, denn er fluchte gern, deftig und gekonnt, in durchaus eloquenter Art den verwaisten Sitz meines nicht vorhandenen Intellekts zu nennen pflegte. Durch die Schmerzen jedenfalls erscheint mir mein Kopf seit vielen Jahren nicht mehr als leer. So hat das Schmerzhafte bei genauem Hinsehen nicht selten auch eine ganz besondere, eine scherzhafte Seite. Der Arrest war immer dann beendet, wenn Herbert in Begleitung des gerade aktuellen Stubenmädchens frühmorgens in mein Zimmer kam. Die genaue Tageszeit kannte ich nie, da ein Zimmer keine Uhr zugelassen und es den Bediensteten strengstens untersagt war, während solcher Wochen mit mir zu sprechen. Jedes Mal überreichte mir Herbert einen üppigen Strauß duftender Rosen aus dem Gewächshaus unten im Park und ein Kuvert mit sehr viel Bargeld. Auf einem Teetischchen servierte seine Begleiterin eine große Kanne fetten, mit Sahne zubereiteten Kakaos und 2 oder 3 Mandelplätzchen. Der Kakao hatte eine besondere Bedeutung. Wie wohl alle Kinder liebte ich als kleiner Junge dieses süße, aromatische Getränk. Ich bekam es regelmäßig serviert, jedoch ausschließlich zum selben Anlass wie heute noch. Der Kakao war sozusagen ein wesentlicher Teil des Verlassentrainings. Ich entsorge ihn schon seit Jahren in der Toilette. Das ist eines meiner wenigen und gehüteten Geheimnisse. Gewöhnlich folgten hierauf mehrere Monate, in denen ich finanziell, ideell und emotional in allem von ihm unterstützt und liebevoll bedacht, ungestört tun konnte, was auch immer ich wollte. Als ich älter wurde, spielten wir abends nicht selten Schach, saßen wir, da keine anderen Verpflichtungen hatte, im Pfeifenzimmer und diskutierten philosophische oder politische Fragen. Oft erzählte er mir vertraulich und amüsiert pikante Geschichten aus dem Arbeitsalltag in der Chefetage der Bank, der er Vorstand und die er wie alles andere auch als sein Eigentum betrachtete. So hat er mich seine Dankbarkeit immer spüren lassen. Dieses spezielle Glück, das ich ihm bereitete, indem ich ihn regelmäßig verließ, um wiederzukehren, brachte eine Spannung in sein Leben, die durch nichts anderes zu ersetzen war. Ich weiß, dass er eine Zeit lang versuchte, denselben Effekt durch teils erkauften, teils erzwungenen sadomasochistischen Sex zu erzielen, aber das funktionierte nicht. Ich glaube, es war ihm zu gewöhnlich, zu alltäglich. Was er brauchte, war etwas Subtiles, etwas Feines, etwas, das auf eine verborgene Weise tatsächlich mit Liebe zu tun hatte, nicht nur mit Macht. Das war es, was ich ihm gab. Das war es auch, was meine Sonderstellung ausmachte, meine besseren Karten, meine persönliche Pole Position. Ich liebte ihn, also konnte ich ihn verlassen. Jedenfalls spielten wir beide so. 3 Dinge muss ich unbedingt hervorheben. Sie sind alles andere als selbstverständlich und ich bin immer wieder dankbar dafür, dass er sie so und nicht anders organisiert hat. Er ließ mich nie hungern. Er hat nie Sex von mir erwartet und er hat mich nie vergewaltigt. Natürlich war dennoch alles, was zwischen uns passierte, von Erotik durchtränkt. Immerhin ist er mein Vater, ein Sadist und ein Despot. Aber diese latente, alles durchdringende und von purer Macht geschweißte Form des Sex wurde zwischen uns nie vollzogen oder manifest. Das kann eigentlich kaum jemand in seiner Umgebung und das können auch sonst nur wenige Menschen von sich sagen. Ich kann es und das verdanke ich meinem Vater. Ich habe immer eingesehen, dass die Dinge so wie sie waren einer tiefen Logik entsprachen und einer absoluten Folgerichtigkeit geschuldet waren. Ich kann mich daher nicht besonders furchtlos finden, obwohl viele mich so beschreiben. Ich habe lediglich eine Wahl getroffen, die unter den gegebenen Umständen, unter den Umständen meines, also seines Lebens, einfach logisch war. Das hat mit Furchtlosigkeit nichts zu tun. Die Auskunft, die ich in der Früh im Hotel erhielt, hat mich übrigens keineswegs überrascht. Ich wusste schon am Abend vorher, dass es mit ihm zu Ende ging. Am Dienstag hatte ich ihn verlassen. Gleich nachdem ich seine Unruhe bemerkt hatte, die eigenartigen Blicke, mit denen er mich verfolgte und diesen leicht aggressiven Unterton, wenn er das Wort an mich richtete. Ich kenne die Regeln, die Anzeichen und den Code. Also ging ich noch am selben Abend. Mein Gepäck ist immer leicht und überschaubar, weil ich nie länger als eine Woche fortbleibe. Das ist die Grenze. 8 Tage sind im Spiel nicht vorgesehen. Es sollten nicht weniger als 4 sein, das habe ich schnell herausgefunden, aber auch nicht mehr als 7. Diese Regel, diese 7-Tage-Regel, habe ich übrigens selbst aufgestellt. Das heißt, ich habe einfach beschlossen, den 8. Tag nie auszuprobieren, denn als ich mit 17 das eine Mal versucht hatte, nicht zurückzukommen, haben seine Leute mich am 9. Tag aufgetrieben, morgens um 5:30. Dabei sind 3 Menschen umgekommen. Natürlich nicht sofort, sondern kurz danach. Alles Unfälle. Ich selbst war anschließend etwa 7 Monate lang nicht in der Lage, den Stubenarrest zu beenden. Selbst dann gelang es mir nur mit Mühe und Not. Ich habe mir also gesagt, 8 ist zu nah dran an 9. Am 7. Tag hat schon der Herr geruht, also glaube ich es sicherheitshalber, denn immerhin hat das Spiel ein gefährliches, am 7. Tag gut sein lassen. Und damit bin ich über all die Jahre wunderbar gefahren. Wie immer habe ich den kleinen, handgefertigten Rollkoffer aus hellgrauen Wildleder, den er mir übrigens ein Jahr nach diesem Vorfall geschenkt hat, gepackt und bin am frühen Abend losgezogen. Gewöhnlich setze ich mich, wenn ich bis zum Marktplatz vorgegangen bin, in ein Taxi, fahre zum Flughafen und wähle das nächste europaweite Ziel, das auf dem Plan steht. Geld spielt keine Rolle. Mein Vater lässt sich seine Leidenschaften durchaus etwas kosten. Den größten Teil der Tage verbringe ich im Hotel. Ich sehe viel fern. Wenn ich die Sprache gut genug beherrsche, lasse ich mir aus der nächsten Buchhandlung etwas zum Lesen bringen. Manchmal kaufe ich Sex. 2-mal am Tag gehe ich essen und besuche täglich im Hotelsauna. Was ich tue, ist unwichtig. Es geht nur darum, die Zeit tot zu schlagen. Als ich am frühen Dienstagabend im Hotel ankam, holte ich aus dem Koffer, was gewöhnlich das Zimmermädchen meiner Mutter für mich aufbewahrt. Ein etwa 6 Quadratmeter großes rechteckiges Tuch aus Wildseide, einen Stapel abgegriffener Karten und eine 100er Packung Teelichte. Bei jeder dieser Reisen tue ich das. Es ist eine Art Ritual und ich bin fest davon überzeugt, dass es lebensgefährlich für mich wäre, es auszulassen. Ich hege das rot-gold irisierende Tuch auf den abgetretenen Hotelteppich, zünde Räucherstäbchen und so viele Kerzen wie möglich an und lege Karten aus. Tarotkarten. Vor Jahren habe ich ein eigenes Deutungssystem für diese Nächte entwickelt. Von seltenen Ausnahmen abgesehen stelle ich grundsätzlich nur eine Frage. Was sollte ich wissen oder tun, wenn ich zurückkomme? Meistens antworten die Karten mit Durchhalteparolen. Die 8 der Kelche zum Beispiel sagt mir, wenn du heimkommst, wird er auf Dienstreise sein, genieße also vorerst das Leben. Die 9 der Scheiben dagegen ermahnt in einer folgenden Art. Du musst mutig und stark sein, denn dir stehen heftige Schmerzen bevor, aber am Ende wird alles sich zum Guten wenden. So hat jede Karte ihren besonderen Sinn für mich. Dienstagabend saß ich wie immer im Hotelzimmer auf meiner Wildseidendecke, um mich herum sicherlich 40 brennende Teelichte, die eine fast weihnachtliche Stimmung erzeugten, schwieg eine Weile, konzentrierte mich dann auf meine übliche Frage, mischte dabei die Karten und zog schließlich zu meinem Entsetzen die Zehen der Schwerter. Ich sagte förmlich zusammen, denn die Bedeutung dieser Karte, die ich nie vorher gezogen hatte, ist furchtbar. Etwas, unter Umständen ein Leben, wird vor der Zeit auf abrupte und womöglich grausame Weise beendet werden. Klar, was ich dachte. Aber dann, ich weiß nicht genau warum, beschloss ich eine weitere, eine Erklärungskarte für diese Ärzte zu ziehen. Diesmal erschien der Herrscher. Und schlagartig wurde mir bewusst, dass er es war, nicht ich, der sterben würde. Um mich zu beruhigen, habe ich den ganzen Abend Räucherstäbchen angezündet, eines nach dem anderen, und um mich abzulenken, bis tief in die Nacht Lärm gesehen, lesen konnte ich nicht. Um 6 Uhr morgens rief ich dann an. Friedlich verstorben, haben sie gesagt, und ich musste grinsen, weil der Frieden immer auf seiner Seite gewesen ist. Er hat ihn gehört, wie alles andere auch. Dann aber fiel mein Blick auf die 10 der Schwerter, und ich ließ Herbert holen. Als er nicht sagen wollte, was wirklich passiert war, wusste ich, dass das mit dem Frieden nicht wirklich stimmen konnte. Tatsächlich, das habe ich inzwischen von der Polizei erfahren, ist er volltrunken gegen einen Baum gefahren und war sofort tot. Das fand ich eigenartig, denn gewöhnlich fährt er nicht selbst und sollte schließlich zwei Chauffeure. Der Fahrer sei auch tot, erklärte ihm daraufhin der Polizist. Er sei überfallen und grausam verstümmelt worden, vermutlich während er auf meinen Vater wartete. Der wiederum sei, als er seinen Angestellten auf diese Weise zugerichtet in der Nähe des Wagens im Gebüsch gefunden habe, im Schock fortgefahren. Herbert flüsterte mir, als ich vorhin hier ankam, ins Ohr, dass mein Vater seiner Meinung nach so ein schnelles und schmerzloses Ende nicht verdient hätte. Das passt zu ihm. Herbert geht das Leben pragmatisch an, beurteilt es aber moralisch. Anders kenne ich ihn nicht. All das tut aber ohnehin nichts zur Sache. Mich beschäftigt eigentlich nur noch eine einzige Frage, denn offenbar lebe ich noch. Das ist natürlich ein Segen, aber ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher, was ich damit, nun da er fort ist, anfangen soll. Mit diesem seinem Leben, in dem ich ihn nicht mehr verlassen und also am Leben bleiben kann.
Danke, Sudabe. Zum Schluss noch zwei ganz kurze Fragen, die meiner persönlichen Neugier entspringen. Wir haben heute ein paar Mal von Geschichten erzählen gehört, auch von Märchen, von kurzen Geschichten. Welche verbirgt sich eine hinter dem Namen Sudabe?
Das ist eine ganz lustige Sache. Ich wusste bis vor kurzem selber nicht, was der Name Sudabe bedeutet. Der kommt aus der iranischen klassischen Gedichttradition, aus dem Schahname, dem Königsbrief von Ferdowsi, wo er der Name einer Frau des Padishahs, des Königs, des Kaisers, die sich in dessen Sohn verliebt und dann gibt es, und der heißt, egal, jedenfalls gibt es da eine große Dramatik. Und ich habe dann aber immer versucht herauszufinden, was es denn bedeutet, jenseits der Geschichte, wo es auch nur ein Name ist. Und habe es erst erfahren, als ich vor vielleicht 10 Jahren eine Inderin kennenlernt, die meinte, ach, sehr lustig, du hast ja einen indischen Namen. Ich so, was, indischer Name, ist ein persischer Name. Und dann stellte sich raus, Suda, also Indien, was heute Indien ist, war ja lange, lange persisch besetzt. Und dadurch gibt es viele Sprachüberlagerungen im Hindi und im Persischen. Und Suda, also auf Persisch sagt man Suda, will nicht Sudabi. Suda bedeutet im Hindi schön. Und dieses B-E-H hinten dran, ist ein persisches Diminutiv, also Schönchen heißt es eigentlich.
Ich hätte mir den Namen mit Glück übersetzt, es war ein Glück, dir zuzuhören.
Danke gleichfalls.
Und die allerletzte Frage ist die, weil wir beim Glück sind, nehmen wir an, noch ein Glück außer dir spazierte da im Zimmer herein, wie wolltest du es festhalten, was würdest du tun?
Ich würde es niemals festhalten wollen, ich würde zum Kühlschrank rennen, eine Flasche Sekt rausholen und zum Sekt einladen und würde es einladen, so lange zu bleiben, wie es will und hoffen, dass es ganz lange bleibt. Ich würde es nicht festhalten.
Danke fürs Zuhören Ihnen, danke dir für deine Erzählungen.